Hallo ihr Lieben, gleich geht's hier los mit der aktuellen Folge Sitzt, wackelt und hat Luft vorweg, aber ein paar Worte von mir, der lieben Katrin, in eigener Sache. Meine Ausbildung zur Sattelheldin, die zweite Ausbildung dieses Jahr, geht los im August und Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Ihr habt also nur noch ein paar Tage Zeit, euch anzumelden. Wenn ihr jetzt denkt, hä, was, wo, wie, was, Sattelheldin-Ausbildung? Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, schaut bitte bei Insta vorbei, @KatrinBösen oder auch @Sattelheldin. Und wer Bock zu lernen hat, wie man Sättel anpasst und wie man Sättel korrekt analysiert und an Pferd und Reiter vernünftig aufs Pferd bekommt, der sollte mal vorbeischauen bei Insta, wie gesagt, und mich im Zweifel einfach anschreiben. Ich schicke euch alle nötigen Infos rum und dann, ja, kriegt ihr auch direkt den Link für das Anmeldeformular. Viel Spaß beim Hören der aktuellen Folge. Bis dann.
Hey Liviana, hast du Lust, einen Podcast mit mir aufzunehmen?
Klingt gut. Wann geht's los?
Also, ich bin soweit, wenn du es bist.
Und damit herzlich willkommen zu Sitzt, Wackelt und hat Luft, dem Podcast rund um Sattel, Sitz und allem, was im Innen- und Außen so dazugehört. Ich bin Liviana Uhl Jansen.
Und ich bin Katrin Bösen und damit viel Freude beim Hören der aktuellen Folge.
Hallihallo, wir haben euch letzte Folge versprochen, dass wir ganz bald wieder aufnehmen und das tun wir. Wir sind nämlich nur 2 Tage später und nehmen jetzt Teil 2 zum Thema Schiefe auf. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann holt es schnell noch nach. Guckt nochmal zurück in die letzte Folge. Da hat Katrin nämlich ganz ausführlich über die natürliche Schiefe des Pferdes gesprochen. Super spannendes und wichtiges Thema. Und heute wollen wir nochmal weiter reingehen in die nicht natürliche Schiefe, also quasi die erworbene Schiefe des Pferdes. Auch da rein, wie der Sattel Auswirkungen auf die Schiefe haben kann. Und wir werden natürlich darüber sprechen, was ist eigentlich mit der Schiefe des Reiters? Da gucken wir ja ganz gerne nur mal so flüchtig hin. Also ich glaube, es gibt immer noch. Oder man kann sich ja auch an die eigene Nase packen, da wirklich mal hinzugucken und zu sagen, oh, vielleicht bin ich ja auch hier die Ursache. Das ist natürlich ein bisschen schmerzhaft, vielleicht manchmal, weil es beinhaltet ja auch, dass man dann was daran ändern sollte.
Naja,
Oder?
wer das Thema erkennt, ist ja schon auf dem richtigen Weg. Also das finde ich ist ja durchaus auch wertvoll. Also von mir auch nochmal ein liebes Hallo an euch alle. Ich glaube, wir hatten das Thema unnatürliche Schiefe, wenn man so will, also durch Trauma beim Pferd tatsächlich zum Ende der Folge letztes Mal ein bisschen angerissen, weil so viel gibt es da nicht so zu sagen. Das ist natürlich dann sehr individuell, woraufhin solche Sachen entstehen können. Ne? Das sind Erkrankungen vom Pferd und das sind Unfälle vom Pferd. Und natürlich, ja, du hast recht, auch der Sattel und der Reiter formen natürlich das Pferd in vielerlei Hinsicht und natürlich auch im Hinblick auf die Schiefe. Genau, wir haben wieder jemanden dabei im Hintergrund, das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen.
Genau, also wir haben eine Expertin eingeladen, extra für euch.
Genau.
Die wird es ein bisschen kommentieren, was wir heute hier so reden. Die Kommentare sind vielleicht nicht immer so qualifiziert, wie man es sonst von Experten gewohnt ist. Diese Expertin ist nämlich erst 6 Monate alt.
Ja, genau. Und dann können wir vielleicht auch nochmal auf das Thema Ton eingehen bei der Gelegenheit. Also ja, wir haben immer mal jemanden dabei und das geht einfach nicht anders, weil sonst kriegen wir hier gar nichts auf die Kette. Und wie uns stört es nicht. Und ich denke, wir haben auch viele Muttis mit dabei, die uns zuhören. Und ich glaube, die haben da auch vollstes Verständnis für, dass da durchaus mal jemand zu Gast sein kann. Und ja, wir wissen auch, das Thema Tonqualität ist noch ein Thema bei uns. Wir sind da wirklich dran. Und wir werden das langfristig für euch und für uns und für unseren Anspruch natürlich auch ändern. Aber lieber Wert als gar kein Wert. Also mehr Wert ist ja trotzdem da. Und ja, die Qualität wird definitiv noch besser werden.
Genau, wir sind da dran, wirklich Lösungen zu suchen, die für uns dann optimal und praktikabel sind im Alltag. Also es kann nicht mehr allzu lang dauern, dann könnt ihr uns auch in besserer Qualität hören, weil uns das einfach wichtig ist.
Genau. Guti, dann steige ich einmal ein zum Thema Sattel. Also,
Yes.
in der Regel ist es so, dass die Sättel ja produziert werden von einem Sattler. Es ist nach wie vor Handarbeit. Ich glaube, das unterschätzen immer noch viele, dass das nicht maschinell gefertigt ist. Also natürlich, man kann Zuschnitte maschinell fertigen. Da gibt es unterschiedliche Techniken. Einige stanzen aus, andere lasern. Das ist wirklich ja, auch dort ein technologischer Fortschritt, definitiv. Trotzdem ist der Zusammenbau des Sattels nach wie vor Handarbeit. Sobald ein Mensch im Spiel ist oder auch ein Tier, haben wir immer eine gewisse Fehleranfälligkeit. Es ist und bleibt so, niemand ist fehlerfrei. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das darf sich auch jeder mal hinter die Ohren schreiben. Wir machen alle Fehler und das ist in Ordnung und das ist nicht schlimm. Das Problem ist natürlich, wenn beim Satteln Fehler gemacht wird, kann es auch mal sein, dass ein Sattel ab Werk schief ist. Das heißt, die Kissen können unterschiedlich angenäht sein, die Polsterung kann eventuell mal nicht den Standards entsprechen oder unterschiedlich sein. Und ja, die Sattelbäume sind tatsächlich, wenn sie aus einem Kunststoff sind, auch maschinell gefertigt. Die werden gegossen. Das heißt, dort gibt es auch weniger Fehleranfälligkeit, aber es gibt eben auch nach wie vor noch Holzbäume. Und da ja, gibt es dann auch schon wieder mehr Potenzial für Kleinigkeiten, die schief sein können. Also generell bin ich ja ein Fan von flexiblen Kunststoffbäumen. Das sind Kunststoffgemische unterschiedlicher Art, die sich wirklich kalt verstellen lassen. Also alle Systeme, die es bei mir zu kaufen gibt, sind flexibel anpassbar vor Ort. Ich hasse es wirklich, wenn Sättel nicht anpassbar sind. Und damit meine ich Hartplastikbäume, die man erhitzen müsste. Und die man, by the way, auch nicht so oft erhitzen darf und kann, weil dann wird das Material auch porös. Und die Geschichte mit dem Erhitzen ist auch wieder ein bisschen tricky. Also tatsächlich findet man im Internet auch Bilder davon, wie Bäume schon verbrutzelt wurden, also wirklich zu heiß gemacht wurden und dann natürlich eigentlich hinüber sind, ne? Also da brauchen wir uns ja nichts vormachen, dann ist der Sattel Schrott. Und das passiert tatsächlich, glaube ich, gar nicht so selten. Aber das kriegt der Kunde natürlich nicht mit, weil das nicht vor Ort gemacht wird. Alles, was ich vor Ort mache, sei es Kopfeisen austauschen oder Kopfeisen einstellen mit meiner Baumeinstellmaschine, könnt ihr sehen als Kunde und dürft ihr sehen. Ihr dürft mir jederzeit über die Schulter gucken. Und das ist, glaube ich, das, was für den Kunden auch wichtig ist und was ich wertvoll finde. Und außerdem sind dann diese Zeitaspekte natürlich auch weg, dass ein Sattel irgendwie mitgenommen wird und ein, zwei Wochen später erst wiederkommt. Das passiert bei mir nur im Worst Case, wenn die Sättel eben wirklich ja, umgebaut werden müssen, weil sie vor Ort nicht angepasst werden können. So, das einmal kurz zu was geht. Und jetzt die Fehleranfälligkeit nochmal zu den, vielleicht bei den Sattelbäumen angefangen. Also zum Hartplastikbaum habe ich schon was gesagt. Dort ist eben die Gefahr groß, wenn ich den erhitze, dass der erstens verbrutzelt werden kann und zweitens natürlich auch, dass er gar nicht das macht, was ich möchte, weil das schon ein komplizierterer Prozess ist und die über eine gewisse Zeit wirklich vernünftig erkalten müssen und ganz häufig ziehen sie sich auch zurück oder sie verziehen sich auch. Trotzdem ist Hartplastik immer noch relativ formstabil. Schlimmer sind tatsächlich Holzbäume, weil wenn wir Holzbäume haben und uns einfach mal überlegen, was macht Holz denn? Holz arbeitet, Holz hat ein Eigenleben, es war schließlich mal ein Baum. Dann dürfen wir uns auch mal überlegen, wie biegt man Holz dann? Wenn wir als Kinder mal auf dem Lattenrost rumgesprungen sind, dann wissen wir, bis zu einem gewissen Grad geht es gut, irgendwann knackt es. Das ist schon das Problem bei Holz, also dort ist auch nicht so viel machbar von der Einstellbarkeit der sogenannten Kammerweite. Und das nächste ist einfach, wenn ich Holz verformen möchte, dann macht man es eigentlich so auch in der Holzverarbeitung, dass man Holz nass und warm macht und dann kann man es auch biegen. Das Problem ist, wir haben beim Pferd natürlich auch Feuchtigkeit und Wärme im Spiel und ganz häufig verziehen sich Holzbäume durch dann ständig auch von der einen Seite aufsteigen und ja, was es da eben noch so für Themen gibt. Ist mir jetzt gerade noch mal was eingefallen, was ich nachher noch sagen möchte, muss ich mir einmal
einmal schnell notieren.
Sonst vergesse ich das wieder. Das betrifft nämlich noch einmal das Pferd. Das muss ich mir tatsächlich nochmal aufschreiben. So. Also das ist das Problem bei den Holzbäumen und bei den Hartplastikbäumen. Bei den Kunststoffbäumen habe ich es halt seltener erlebt, dass die sich verziehen. Trotzdem darf man auch sagen, jedes Material ist ermüdlich. Das heißt, egal wie oft und in welcher Art und Weise, wie viel man Sättel verstellt, jedes Material ist ermüdlich. Jeder Sattelbaum kann reißen oder brechen und jedes Kopfeisen kann auch brechen. Trotzdem muss man sich halt einfach fragen, was hat am meisten Sinn, was ist am längsten haltbar und was lässt sich am besten anpassen. Und da sind es für mich einfach nach wie vor die Kunststoffbäume, die sich vor Ort eben flexibel anpassen lassen. So, die Gefahr
wie ist es beim denn, darf ich da mal ganz kurz einhaken? Wie ist es denn mit diesen Carbonbäumen, die ja immer
verkauft werden?
Als super haltbar und ein Leben lang Garantie. Und
genau, weil sie knallehart sind. Es gibt auch so eine Glasfaser, die sind auch knallehart, da tut sich gar nichts. Kannst du halt auch nicht anpassen dann, ne? Ist halt schwierig.
Okay.
Und trotzdem Jedes Material hat irgendwo seine Stärken und seine Schwächen. Und jetzt nochmal zum Bau des Sattels. Also es kann halt passieren, dass Zuschnitte ungleichmäßig sind, wenn keine bestimmten Formen oder Lasertechniken verwendet werden. Und es kann genauso passieren, dass von der Hand eben was schief angebracht wird. Und im Anpassungsbereich der Sättel passiert es natürlich auch mal, weil das auch nur Menschen machen, das darf man eben auch sagen. Es kann mal passieren, dass man einen Sattel asymmetrisch polstert, ohne dass man es vielleicht wollte. Und es kann eben auch leider passieren, dass die Sättel asymmetrisch setzen, weil eben das Pferd schief ist oder der Reiter. Auf den Reiter gehst du später nochmal ein. Und das hat natürlich auch Einfluss dann auf den Sattel. Das heißt, es ist nicht immer nur der Sattler schuld oder der Sattelanpasser schuld. Ich mache da klare Grenzen zwischen Sattler und Sattelanpasser. Also ein Sattelanpasser kann in der Regel keinen Sattel bauen und auch kein Leder vernünftig verarbeiten. Das sind in der Regel eben wirklich die gelernten Sattler, die das können. Und es gibt aber viele Sattler, die dafür nicht wissen, wie man korrekten Sattel anpasst, weil das nicht Inhalt der Ausbildung eines Sattlers ist. Aber dazu können wir in einem anderen Rahmen auch nochmal sprechen.
Gerne, ja, gerne. Finde ich nämlich auch echt ein spannendes Thema. Auch aus eigener Erfahrung. Ich hatte auch schon Sattler da, also gelernte Sattler, wo ich das Gefühl hatte, die saßen halt selbst im Leben noch nicht auf dem Pferd. Finde ich dann ein
Das
bisschen
kommt dann auch
schwierig.
noch hinzu, ja.
Ja.
Genau, so, und jetzt vielleicht noch einmal, was auch Einfluss auf die Polsterung hat, ist definitiv die Lagerung eures Sattels. Es ist so, so wichtig, dass die Kissen nirgends aufliegen, weder komplett noch teilweise. Also wir kennen ja diese ganz althergebrachten, sage ich jetzt mal, Sattelhalter, diese Metallgestelle,
Die
die so einen
eigentlich
runden
überall
Bogen
sind, ne?
haben, die die meisten Reitställe leider verbauen, weil die Sättel ja Vorteil stabil liegen, Nachteil auf den Kissen liegen und sie drücken dir einfach die verdammte Polsterung kaputt. Da kannst du noch so schön polstern. Wir wollen ja eine schön weiche Polsterung, das heißt, dann wird sie sich noch schneller wegdrücken. Wenn wir ein bisschen fester polstern, drückt es sich aber auch weg. Also es hat gar keinen Sinn. Wir dürfen die Kissen nicht belasten, wenn wir den Sattel weghängen. Hintergrund ist einfach, wenn wir reiten, drückt sich die Wolle zusammen, ganz klar, die setzt sich und dann hängen wir den Sattel wieder weg. Und dann wird die Wolle wieder aufgehen. Das kann sie aber nicht an der Stelle, wo ein Sattelhalter drauf liegt. Und ich weiß, dann legt ihr alle möglichen Schabracken und Lammfelle und Schaumstoff und ich weiß nicht was drunter. Das bringt nichts. Es drückt euch die Polsterung trotzdem weg. Und das ist, ihr tut euch und eurem Pferd damit einfach gar keinen Gefallen. Deswegen sorgt dafür, dass der Sattel nur zwischen den Kissen aufliegt, wenn ihr ihn nicht benutzt. Und ja, nur eine Stange im Kissenkanal den Sattel trägt. Das
Hat nur
nochmal
am besten, ne,
dazu.
diese ganz einfachen Stangen, die
Ja.
auch in Pferdehängersattelkammern angebracht
Genau,
sind. Und
genau.
ja.
Aber auch in den Anhängern gibt es teilweise natürlich andere
Ja, so
Haltung ist auch
meiner.
gut. Halterung, Lagerungsthemen.
Ja, meiner hat einfach nur so Stangen.
Ja, die sind gut. Und die sind ja auch nicht die teureren. Das darf man ja auch nochmal dazu sagen. Das ist teilweise ja sogar günstiger, sich diese Klappdinger oder einfach wie so ein
Richtig.
Fischbein an die Wand zu schrauben. Trotzdem weiß ich auch, dass es einige Ställe gibt, wo man in den Sattelkammern das nicht ändern darf. Aber es sei trotzdem gesagt, es bringt nichts, wenn ihr einfach ganz viel drunter baut. Dann liegt das Kissen halt trotzdem auf. Es muss frei schweben. Und ja, vielleicht ist das auch nochmal ein Appell an die Stallbetreiber, die vielleicht neu bauen oder umbauen, renovieren oder irgendwas. Nehmt einfach andere Sattelhalter. Das wäre super toll. Weil auch auf den Metallgestellen, wo eben das Kissen drauf liegt, wenn da der Sattel dann schief drauf liegt, setzt der sich auch schief. Ne? Dann liegt er vielleicht auf der einen Seite mehr als auf der anderen drauf. Das bringt dann auch wieder nichts. Im besten Fall setzt es sich gleichmäßig, aber das Setzen ist halt totaler Mumpitz, sollte man verhindern. Genau, so, warum kann ein Sattel jetzt noch schief sein? Also der Sattel hat ja in der Regel auch noch eine Stahlkonstruktion oder eine Eisenkonstruktion integriert. Also nicht alle Sättel haben das, sei erwähnt, aber es gibt eben auch Sättel mit Kopfeisen natürlich und mit Federstahl. Wenn dieser Federstahl oder das Kopfeisen nicht symmetrisch im Sattelbaum angebracht ist, klar, liegt der Sattel auch nicht mehr gerade. Und hinzu kommt, dass beides brechen kann. Ist eins davon gebrochen oder nicht richtig befestigt, haben wir auch ein Problem und das kann sich auf die Schiefe auswirken. Deswegen ist es so super interessant, Sättel im Zweifel auch einfach auseinanderzunehmen und zu sagen, gut, wir nehmen mal die Kissen ab, wir nehmen das Kammerleder weg und dann haben wir einen freien Blick auf den Sattelbaum, um zu checken, wirklich ist da alles in Ordnung. Anders kann man das wirklich nicht garantieren. Genau. Und was haben wir noch, was den Sattel schief machen kann, Reiter
Pferd.
und Pferd? Und jetzt gucke ich nochmal, haben wir da noch was Großes zu aufgeschrieben? Ich glaube tatsächlich, mit dem Sattelthema sind wir schon fast durch. Also das Beste, was man natürlich machen kann, wenn sich so ein Polster asymmetrisch gesetzt hat oder es fälschlicherweise so gepolstert wurde, das kann man ja ausgleichen. Alles andere vom Sattelbaum müsste man halt, wie gesagt, checken, um es auseinanderzunehmen. Ja, und was ich letztes Mal schon gesagt habe, bitte Kopfeisen nicht schief einstellen. Das macht den Sattel natürlich auch schief. Ich glaube, dann habe ich tatsächlich einiges dazu gesagt, oder?
Ich glaube schon. Also ich fand es doch ziemlich umfangreich. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, so Mensch, aber wie ist es denn mit diesem oder jenem Punkt, dann schreibt uns das gerne. Dann können wir da entweder auf Instagram oder in der nächsten Podcast-Folge nochmal drauf eingehen. Ja.
Und eine Sache noch, und dann geht es nämlich direkt quasi zu dir, weil das schon was mit dem Reiter wieder zu tun hat, was ich mir eben notiert hatte,
Ja.
zu der Schiefe vom Pferd. Wir machen das Pferd natürlich auch schief, indem wir immer, wie es im Lehrbuch steht, alles Mögliche von links machen. Das macht uns auch schief, weil wir dann ja auch immer die gleichen Handgriffe von links machen und dadurch immer den rechten Arm in der Regel viel höher nehmen als den linken Arm. Und was ich in der Osteopathie-Ausbildung eben dazu auch gelernt habe, ist, Rechtsmanagement. Führt das Pferd bitte von beiden Seiten. Führt es nicht nur von links, führt es auch von rechts. Das schult nicht nur eure Körperlichkeit, sondern natürlich auch die Körperlichkeit vom Pferd. Dann auch ganz normal Regendecken oder sowas drauflegen. Macht das doch auch nicht immer von links. Macht das mal von rechts. Dann wirst du merken, wie bescheuert du bist und schleuderst auf einmal die Decke komplett übers Pferd rüber. Satteln von beiden Seiten, Trensen von beiden Seiten, Halftern von beiden Seiten. Es ist so wichtig, auch solche Sachen einfach von rechts mal zu machen und nicht nur von links. Und bitte auch von rechts auf- und absteigen und nicht nur von links. Schult euch und das Pferd ungemein. Das nur so als Alltagstipp nochmal, um das Thema
Ja.
Hilfe wirklich komplett anzugehen und nicht nur zu sagen, immer im Training, im Training. Ja, Umgang mit dem Pferd ist auch schon Training.
Absolut. Absolut. Und wir können ja vielleicht auch nochmal, also ganz kurz dahin gucken, warum machen wir denn alles von links mit dem Pferd, ne? Das ist ja wirklich auch total überkommen eigentlich, diese Tradition. Es kommt ja noch aus dem militärischen Gebrauch des Pferdes, so muss man es ja sagen,
Ja.
weil die Waffen links getragen wurden.
Ah, okay. Guck mal, das
Ja.
schon bei zum Beispiel noch nicht.
Ach, guck, dann habe ich dir jetzt was Neues verraten. Ja, das kommt tatsächlich noch ja, aus dem Militär, weil die Waffen wurden links getragen. Wenn die Waffe links ist, kannst du natürlich schlecht von rechts aufs Pferd steigen, zum Beispiel.
Das
Ja?
stimmt, ja.
Dann
Ja,
musst
wir
du
sind
von
aber
links
nicht mehr
aufsteigen.
bewaffnet.
So, aber genau, heute reitet niemand mit Waffen an der Hüfte.
Hoffentlich
Also
nicht.
kaum jemand mehr, außer wir sind jetzt irgendwie in so, ach was weiß ich, hier Mittelaltermärkten oder sonst was unterwegs, dann mag das von mir aus noch eine Berechtigung haben. Aber im Alltag, genau, gibt es dafür überhaupt keinen Grund, alles von links zu machen. Natürlich, die Schnallen an der Trense, die sind links. So, das heißt, ne, auftrensen kannst du von rechts, dann zum Schnallen schließen, musst du vielleicht einmal auf die andere Seite wechseln. Am Halfter genauso. Decken auch, natürlich, ne, alle Schnallen sind links, aber ich stimme dir da total zu. Decke drauf, Halfter drauf, Trense drauf, kannst du alles super auch von rechts machen. Führen von links und rechts ist ja auch total wichtig. Ja, nicht nur für dich selber, weil du einfach deine Beidhändigkeit trainierst, sondern einfach auch für dein Pferd, weil es nicht immer gewohnt ist, dass du nur auf der linken Seite bist. Und es kann ja immer mal auch eine Situation kommen, da musst du dann von rechts führen und wenn dein Pferd das nicht kennt, ja, was machst du dann, ne?
Ja.
Also, deswegen, ich übe das tatsächlich immer. Und Stella kennt das auch einfach schon immer von mir. Wenn wir links rumgehen, dann führe ich links. Wenn wir rechts rumgehen, dann führe ich rechts. Fertig.
Also es ist so
So.
witzig, ich hatte mal mein rechtes Schlüsselbein sehr lange, also das ist nicht witzig, aber es hat sich sehr lange gebrochen, das ist einfach nicht zusammengewachsen. Und da durfte ich den rechten Arm nicht heben. Und da habe ich so viel gelernt, einfach von der anderen Seite zu,
Ja.
ne, weil ich halt dann nur den linken Arm zur Verfügung hatte. Also das war echt witzig. Dadurch kann ich das mit den Decken seitdem. Und als ich aber das erste Mal von rechts aufgestiegen bin, bin ich von
So.
der anderen Seite wieder runtergeflogen.
Ja, also da wollte ich auch noch hinkommen. Also ich finde auch so diese Sachen im Umgang, die lassen sich auch ziemlich leicht umsetzen. Da ist man auch ziemlich schnell dabei. Wenn ihr jetzt aber, wie ich zum Beispiel auch, wirklich von klein auf gelernt habt, immer man steigt von links auf, dann ist diese Umstellung von rechts aufsteigen richtig hart. Also ich muss echt sagen,
Ja.
ich bin bis heute, fühle ich mich da noch. Also total unbeholfen, wenn ich das mache. Es
Ja.
ist einfach so, es diese Bewegungsgewohnheit, die ist bei mir so tief verankert, von links aufzusteigen.
Und auch wenn man
Und
absteigt, dann bleibt man mit dem Bein am Äfter hängen.
ja,
Also solche Sachen,
genau.
das
Das
ist echt
linke
verrückt.
Bein übers Pferd zu schwingen, um rechts runterzukommen, das ist wirklich, eine koordinative, krasse Leistung, wenn man das anders gewohnt ist.
Also, ne? Leute, fühlt euch gechallenged, haut rein.
Ja, genau. Ich möchte damit nicht sagen, macht es nicht, sondern ich möchte damit sagen, geht raus aus der Komfortzone, macht es trotzdem. Genau. Ne? Weil ihr profitiert davon. Also nicht nur, dass euer Pferd weniger schief ist, weil ihr nicht immer mit eurem Gewicht an einer Seite zieht, auch für euch selber, für euer Gehirn, für eure Bewegungsgewohnheiten, für eure Gleichzeitigkeit ist es einfach, ja, ist es ist
für
ist,
alles.
Also ja, wie gesagt, es sind quasi wirklich Streicheleinheiten für eure Symmetrie.
Genau, und für den Sattel eben auch, das kann man sich ja vorstellen, je nachdem, wie schwer der Reiter auch ist und ob man mit Aufsteighilfe hoffentlich eben aufsteigt oder nicht, du ziehst halt immer an diesem Pferd und an diesem Sattel, ne? Also es wäre schon gut, das auch von beiden Seiten zu machen und bitte auf jeden Fall eine Aufsteighilfe benutzen, bitte, bitte.
Unbedingt. Sowieso, das hat auch nichts damit zu tun. Früher habe ich das ja auch noch so gelernt, also früher, ich weiß nicht,
wie bei dir war. Da muss auch keiner stolz drauf sein, dass das
so kann, bitte. Genau, früher war das immer so, da, oh, die hier, kommst du etwa nur mit Hocker aufs Pferd und so, ich kann vom Boden aus, da war das irgendwie so, ich weiß auch nicht, da hat man damit so geprahlt, ne, wenn man vom Boden aufsteigen konnte. Und ja, ich finde das auch wichtig, dass es zum Beispiel im Gelände auch funktioniert, dass man auch ohne Höckerchen wieder aufs Pferd kommt, aber du musst das ja nicht jeden Tag machen, so.
Nee.
Ne? Und wie du sagst, da muss keiner...
auch Möglichkeiten, sich einen Baumstamm oder irgendwas zu suchen.
Das auch, aber es kann ja auch mal eine Situation geben, da kannst du halt dich nirgends draufstellen. Und dann wäre es schon schön, du würdest auch vom Boden wieder aufs Pferd kommen, ist ja auch ein gewisser Sicherheitsaspekt. Ja. Aber ich denke nicht, dass jemand damit prahlen sollte, dass er vom Boden immer aufsteigt.
Genau.
Ja. Okay, sprechen wir über den Reiter.
Ja.
Ich hoffe, Malu hält es noch aus, weil sie strampelt hier neben mir rum, aber gerade ist sie irgendwie, sie liegt hier neben mir auf dem Sofa und macht so ihr Business.
Ja. ihre Übung.
Ja, macht ihre Übung. Genau, Malu übt nämlich gerade Krabbeln und es ist wirklich auch total cool zu sehen, wie sie das macht. Ne? Sie geht dann immer so in Vierfüßlerstand und dann wippt sie so nach vorne und hinten und dann legt sie sich irgendwann wieder hin. Und ja, die nächste Stufe ist dann irgendwie Beine mitnehmen und dann auch die Arme nach vorne, aber das kommt dann. Jetzt ist sie gerade noch quasi da dran, die Core Strength aufzubauen, die sie braucht, um dann krabbeln zu können.
Ich glaube, da möchtest du auch heute noch mal was zu loswerden, weil da die letzten Tage so viele Themen aufgeploppt sind. Ne?
Das war ein super gutes Stichwort, ne, die Core Strength. Aber da kommen wir später dazu. Jetzt sag mir doch mal kurz, Katrin, was denkst du denn? Wo kommt denn Schiefe beim Reiter her?
Oh, ich habe tatsächlich eine befreundete Osteopathin, die gesagt hat, Katrin, mach dir keine Sorgen, du kannst gar nicht gerade sein. Und da kommt natürlich auch das Thema dazu. Genauso wie beim Pferd sind es auch mit die Organe tatsächlich, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und auch wann, wo, wie viel wir was essen. Weil der Magen ist ja auch nicht in der Mitte. Mhm. Und unsere Organe sind ja auch an der Wirbelsäule angebracht. Und unser Fehler ist ja sozusagen, dass wir aufrecht stehen und gehen.
Genau.
Und unser Fehler ist auch wieder toll gesagt. Nein, aber das ist ja...
Unser Problem ist es schon ein bisschen, ne? Weil so richtig dafür gemacht sind wir halt noch nicht. Aber gut.
Genau, ich habe letztens so schön, als ich zur Fortbildung für jemanden war, bei der lieben Marion, liebe Grüße, da sagte sie auch, es nennt sich ja Bewegungsapparat und nicht Sitzapparat. Das fand ich auch sehr schön.
Total gut, ja.
Also das passte so gut jetzt, ne? Genau, also total, wie gesagt, gut. Sie meinte dann halt allein schon durch den Magen, der sitzt ja links, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne? Und du isst jetzt was, dadurch wirst du ja schon nach links runtergezogen. Und je nach Verdauungsprozess wandert der ganze Spaß ja weiter und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, auch zwischendurch mal gerader zu sein. Aber zum Beispiel direkt nach dem Essen, glaube ich, sollte man sich nicht aufs Pferd setzen. Das haben, glaube ich, viele von uns auch schon gefühlt.
Also ich kann das schon alleine deswegen nicht, weil mir das Essen dann gerne wieder rauskommen möchte. Also anderer Grund. Aber absolut, genau. Also ich meine, wir können jetzt einfach mal festhalten, so keiner von uns ist halt hundertprozentig gerade an sich, ne?
Ja.
Oder vielleicht, ach was weiß ich, wenn wir alle Menschen dieser Welt untersuchen würden, würden wir vielleicht ein paar finden, wobei ich auch das bezweifeln würde. Also ich glaube, die allermeisten von uns, die allermeisten Reiter, die ich sehe, die haben irgendwie eine leichte Schiefe und die kommt natürlich ja von so organischen Ursachen zum Teil. Und dann haben wir aber natürlich, du hast gerade schon angesprochen, Bewegungs-, nicht Sitzapparat. Dann haben wir natürlich auch wirklich einseitige Belastungen heute in unserem Alltag. Ne? Wir sitzen total viel. Die meisten von uns sind Rechtshänder. Das heißt, wir machen ganz,
stimmt,
ganz
das viel. Das habe ich jetzt eben auch noch gedacht. Ne? Mhm. Rechts- und Linkshänder macht natürlich auch ganz viel. Unsere Hirnhälften sind dann vermutlich auch leider oft schlecht verknüpft, was diese ganzen Bewegungen angeht.
Also ja, wir machen halt ganz, ganz viel rechts. Das bedeutet natürlich, die Koordination für die rechte Hand, die ist halt einfach viel besser geschult, klar, weil wir die immer benutzen. Und gleichzeitig ist natürlich auch unsere rechte Seite muskulär anders aufgestellt, weil wir einfach viel mehr mit dem rechten Arm, mit der rechten Körperseite, oh, ich muss mal Malu unterm Sofa rausholen. So, ja. Ja.
Sie wollte doch nur Staub wischen.
Ja, die hat sich rückwärts geschoben. Also natürlich ist unsere rechte Seite muskulär auch anders beansprucht, weil wir einfach so viel mit der rechten, also ich gehe jetzt mal vom typischen Rechtshänder aus, ne? Die Linkshänder können es auf sich analog andersrum übertragen. Aber wir haben auf jeden Fall nie in unserem Alltag eine gleichmäßige Belastung beider Seiten. Mhm. Wir benutzen unseren Bewegungsapparat viel zu wenig zum Bewegen und viel zu viel zum Sitzen oder Stehen oder rumhängen oder was auch immer. Wir nutzen nicht den vollen Bewegungsumfang, den uns unser Körper eigentlich mitgibt. Und da können wir halt, jetzt bin ich hier wieder bei meinen Kindern, ja, also hier die Kleine ist ja ein halbes Jahr alt, die Große ist jetzt 4. Und wenn ich die anschaue, dann ist es der Wahnsinn. Also gerade meine 4-Jährige, die ist den ganzen Tag in Action. Gut, die ist sowieso ein sehr aktives Kind, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich würde mir manchmal wünschen, sie würde auch mal eine kurze Pause machen. Macht sie halt nicht. Aber ich finde es so spannend, sie zu beobachten, weil es wirklich so ist, die macht halt Bewegungen, die sind für uns Erwachsene erstmal völlig sinnfrei. Und in dem Moment, der braucht es aus unserer Sicht diese Bewegung nicht. Aber was sie halt macht, ist, sie nutzt halt jeden Tag den vollen Bewegungsumfang, den ihr Körper erlaubt. Ja. Und das ist eigentlich total genial, weil dadurch trainiert sie jeden Tag ihren Körper und wird immer besser in der Koordination, wird immer besser in allen Bewegungsabläufen. Sie trainiert ihre Muskulatur, ohne dass sie Fitnesstraining macht, so wie wir das dann irgendwann machen müssen. Ja. Und ich glaube, da können wir halt super viel auch von unseren Kindern lernen. Ja. Also heißt jetzt nicht, wir können natürlich schlecht durch den Alltag touren, wie unsere Kinder das machen.
Aber wie schön wäre es. Wie schön.
Dann würde unser Umfeld ein bisschen komisch drauf reagieren, vermutlich, ja?
Ja, wenn es alle machen würden, wenn wir einfach ein bisschen mehr durchs Leben tanzen würden, wäre das schön.
Das wäre total schön. Und tatsächlich bin ich ja auch ein großer Fan von solchen Movement-Geschichten. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Also so diese ganze Movement-Bewegung, die ja stark in Amerika verankert ist. Also das sind ja, im Grunde sind es Bewegungsabläufe, die kannst du vergleichen mit dem, was unsere Kinder täglich machen, wenn sie spielen. Das sind oft so Animal Walks, also irgendwie so Krabben laufen, dann hüpfst du wie ein Frosch, dann gehst du wie ein Bär, du machst Drehungen und du machst eben genau das, was unsere Kinder tun, wenn sie rumtoben, spielen und so weiter. Du benutzt deinen Körper wieder in seinem kompletten Bewegungsumfang.
Das Positive ist halt, sobald du Kinder hast, machst du das, weil du dich dann halt im wahrsten Sinne des Wortes zum Affen machst, sobald du mit zum Kinderturnen gehst und versuchst, die mit zu animieren oder mitzumachen. Dann macht man es halt tatsächlich. Ne?
Aber dann macht man es
und wieder ein.
Das, genau, und du kommst wieder so an diese Ursprünge eigentlich deiner Bewegungsqualität ran, sage ich mal. Und ich mache das tatsächlich auch ganz bewusst, dass wenn ich jetzt mit meiner großen Tochter spiele, dass ich dann auch einfach mit da reingehe, was sie macht und versuche, Mensch, gelingt mir das dann heute noch, was sie mir da so vorturnt. Und ich stelle natürlich fest, wow, okay, also ich komme viel schneller an meine Grenzen als sie. Aber man kann das ja auch im Alltag nutzen, ne? Weil ich kenne ja das Thema auch. Ich habe jetzt 2 kleine Kinder, die Zeit ist knapp. Wann trainierst du da noch für dich, für deine Reiterfitness? Das wird halt alles echt, klar, es wird schwieriger mit jedem Kind, sage ich mal.
Mach einfach alles nach, was dein Kind macht.
So, ja, mach einfach mit. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Tipp. Du bist sowieso den ganzen oder mit der Kleinen bin ich den ganzen Tag zusammen, mit der Großen den halben Tag. Nutz die Zeit und mach einfach mit. Zieh dir was Bequemes an und mach die Sachen mit, die deine Kinder dir da bieten.
Ja.
Na? Hast du schon einen ganz großen Step in Richtung gutes Training gemacht? So, aber das war jetzt hier so ein kleiner Exkurs. Wir wollten ja eigentlich über die Schiefe sprechen. Also du sagst organische Ursachen. Ne, dann haben wir gesagt, wir haben im Alltag, wir sitzen viel zu viel, wir haben einseitige Bewegungsmuster. Gehen wir vielleicht nochmal dahin, was glaubst du denn, wo im Körper können wir denn ansetzen, wenn wir jetzt eine Schiefe beheben wollen, die wir ja oder verbessern wollen? Wir werden das nicht 100% ausgeglichen bekommen, müssen wir auch gar nicht. Unser Körper ist nämlich trotzdem in der Lage, ganz viel zu kompensieren, genau wie der Pferdekörper ja in der Lage ist,
Ja.
ganz viel zu kompensieren. Und vor allem unsere Pferde, die sind ja auch wirklich so dankbare Wesen, die können ja auch immer noch ganz viel ausgleichen, was wir an Imperfektion mitbringen. Ne? Also es ist ja einfach so, wir können ja trotzdem, ich meine, überleg mal, es gibt Menschen, die haben irgendwie über ein Bein keine Kontrolle. Und die können trotzdem gut reiten und das Pferd reagiert auf das, auf die Hilfen, die sie ihnen geben und, und. Ne? Also Pferde können
Ja.
sich da ja super anpassen, ganz viel ausgleichen. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem versuchen sollten, es ihnen so leicht wie möglich zu machen. Aber jetzt gucken wir da nochmal hin. Wenn ich jetzt merke, also ich merke, okay, ich bin schief. Ich bin einfach schief, ich sitze auf dem Pferd schief, ich knicke da in der Hüfte ein, was ja einfach der häufigste oder eigentlich immer der Fall ist, wenn man schief auf dem Pferd sitzt. Ich behaupte, das ist einfach mal so. Wo würdest du ansetzen? Was würdest du machen?
Naja, wenn du in der Hüfte einknickst, dann würde ich vielleicht auch bei der Hüfte
Hm?
anfangen. Also, was
Gut.
man ja vielleicht schon mal sagen darf, das ist ja irgendwie so, das Zentrum, beziehungsweise das, was uns wirklich verbindet, ist, wir sitzen auf dem Pferd, wie du ja schon gesagt hast.
Ja.
Deswegen fängt es ja dort mit den Gewichtshilfen, sage ich jetzt mal, und mit dem Sitz, mit dem Becken, mit der Hüfte, damit fängt es ja irgendwie an. Alles andere hängt ja nur dran, sag ich jetzt mal so blöd. Also klar, der Oberkörper sitzt oben drauf und die Arme sind da noch mit dran und das Bein hängt neben dem Pferd. Aber der eigentliche Verbindungsstecker sozusagen ist es, das
Ja.
Becken auf dem Sattel, auf dem Pferd.
Unsere Sitzbasis, ne? Das
Ja.
ist einfach unser Becken. Und sowieso ist unser Körper, der menschliche Körper, der ist halt um die Hüfte herum aufgebaut. Also die Hüfte ist unser größtes Gelenk. Und alles darum, also auch wenn wir gehen oder wenn wir uns sonst bewegen, dann ist eigentlich unser ganzer Bewegungsapparat um die Hüfte herum aufgebaut. So.
Ja.
Und das ist natürlich auf dem Pferd auch so. Und du hast es absolut richtig gesagt. Und ich finde einfach, das ist ein Punkt, der ganz, ganz oft vergessen wird bei der Schiefe. Ja, wenn ich in der Hüfte einknicke, also letztendlich, man knickt, naja, man knickt oft dann in der Taille ein, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann ist tatsächlich auch die Hüfte ungleich gewinkelt und schon das Becken ist im Sattel leicht verschoben, verdreht, wie auch immer, ne?
Ja.
Und natürlich ist dann eigentlich der Weg, genau da anzusetzen und es wird aber irgendwie oft vergessen und dann wird an der Core Strength gearbeitet, an der Rumpfstabilität ganz viel. Dann wird irgendwie an den Schultern rumgedoktert. Dann, also, ne, es werden hier also Symptommaßnahmen betrieben, sage ich mal. Und irgendwie gucken viele Leute nicht dahin, wo man eigentlich aus meiner Sicht zuallererst mal hingucken sollte, nämlich aufs Becken. Wenn nämlich
Ja.
die Beckenposition, und ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen im Podcast, wenn die Beckenposition im Sattel nicht passt, wenn du da nicht in der, ah, da haben wir bei Stuhl- und Spaltsitz auch drüber gesprochen.
Ja,
Wenn du
aber
da,
daran merkt man es ja schon. Man nennt es doch auch
genau.
Sitz und das ist nun mal das. Da ist doch das Becken.
Genau. Wenn man da nicht in eine neutrale Position kommt, also in eine aufgerichtete Beckenposition, weder zu weit nach vorne noch zu weit nach hinten gekippt, noch zu irgendeiner Seite verdreht oder verkippt, dann kannst du oben und unten rumdoktern und du wirst vielleicht schon mal kurzfristig leichte Verbesserungen erzielen. Aber du wirst es nicht lösen können und es wird nicht nachhaltig sein.
Ja.
So, und das finde ich immer ganz wichtig, da wirklich einfach zu sagen, es beginnt alles mit dem Becken. Wir müssen den Fokus auf unser Becken, auf unsere Hüfte richten. Da müssen wir ran.
Ja.
Und nur dann können wir wirklich nachhaltig auch eine Schiefe verbessern. Und da gibt es natürlich, da kann man jetzt auch wieder diskutieren, wie macht man das am besten? Man kann es über Wahrnehmungsübungen einmal schon mal vorbereiten. Man kann das Becken mobilisieren, das ist auch alles gut, aber auch da bin ich wieder der Meinung, es wird viel zu viel gedehnt, es wird viel zu viel mobilisiert und wir übersehen dabei, dass eigentlich wir eine Kräftigung der Hüfte bräuchten. Weil was
Ja.
ganz oft der Fall ist, ist einfach, dass durch dieses viele Sitzen,
Uiui.
Malu will jetzt auch was sagen.
Ja, sie
So.
da, das Thema, das brennt ihr auch auf der Seele.
Genau, sie sagt, ja, Mama, ja, genau so ist es. Also, durch
Herrlich.
dieses viele Sitzen, dadurch, ne, dass wir einfach unseren Be Bewegungsapparat als Sitzapparat verwenden, da sind unter anderem die Gesäßmuskeln absolut geschwächt. Und also bei so gut wie allen Reitern, auch denen ich begegne, sind die Gesäßmuskeln geschwächt. Und da brauchen wir eine Kräftigung. Wir brauchen eine Kräftigung der Gesäßmuskeln, insbesondere im Gluteus medius. Das ist der Teil der Gesäßmuskulatur, der dafür zuständig ist, unser Becken im Gehen zu stabilisieren, also seitlich zu stabilisieren. Und da sind wir ja schon beim Thema Schiefe. Und wir wissen ja, ich denke, das haben wir alle schon mal gehört, die Beckenbewegung beim Reiten, die ist ja ganz ähnlich der beim Gehen. Deswegen wird ja Reiten auch therapeutisch eingesetzt bei irgendwelchen Spastiken und. Ne? Und wenn wir das da jetzt mal den Kreis schließen, dann ist also der Gluteus medius auch zuständig dafür, das Becken auf dem Pferd seitlich ausbalanciert und gerade zu halten. Also ist das der Muskel, an den wir erstmal ran müssen, wenn wir so ein Einknicken in der Hüfte beseitigen wollen. Ja, ihr könnt den Muskel tatsächlich nicht so richtig ertasten, weil der unter dem Gluteus maximus auch liegt, so zum Teil zumindest. Aber ihr könnt mal versuchen zu ertasten, wo der Ursprung ist und wie der verläuft. Also der entspringt also quasi oben an eurem Becken, an der Darmbeinschaufel. Also wenn ihr den hinteren Teil eures Beckens, den oberen Teil mal ertastet. Das müsstet ihr eigentlich, wenn ihr euch so ein bisschen quasi ja, in die Lende sozusagen oder unterhalb der Lende drückt, dann könnt ihr da ja den oberen Teil eures Beckens ertasten. Oder? Kannst du das?
Also ich würde von seitlich immer gehen, weil ich finde das einfacher, wenn man wirklich an der Seite direkt den Beckenkamm hat und dem Beckenkamm nach hinten quasi folgt und dann ein Stück runter. Und
okay.
Dann, so würde ich es sagen.
Ja, das stimmt. Dann fangen wir. Ja, du bist hier gerade. Ja, okay. Du bist der Tastprofi hier. Also pass auf, wir fangen an. An euren Beckenknochen, die findet ihr ja alle. Die sind ja seitlich, wenn ihr also von der Taille nach abwärts geht, dann kommen da eure Beckenknochen. So, seitlich. Wenn ihr jetzt an der oberen Kante, an dem Rand entlang geht,
nach hinten,
in den Rücken, dann habt ihr da quasi.
Ja, dann hast du einfach, genau, dann gehst
dann du, hast du da den,
nach hinten und dann gehst du runter.
So, und da genau, von da aus nach unten, dann hast du da, also quasi da oben an dem Rand, an der Darmbeinschaufel oben, da setzt der Gluteus medius an und zwar ziemlich breit. Also der ist im Prinzip, zieht der sich von, also über die komplette Rückseite eures Beckens. Da ist der Ansatz oben. Und der verläuft dann nach unten, verjüngt sich und geht dann an den Trochanter major, also an den großen Oberschenkelumdreher. Und das ist das, was oft, was wollte ich jetzt sagen? Oh Mann.
Also er geht ja wirklich an den Oberschenkelkopf sozusagen ran, um das nochmal zu erklären. Wenn wir uns den Oberschenkelknochen vorstellen, dann geht er ja bis zum Knie und oben geht er ja quasi in die Hüfte rein. Und bis dort geht er ran. Und das
heißt, der Oberschenkel meinst du jetzt?
Genau, den Oberschenkelknochen habe ich jetzt einmal beschrieben. Und da oben setzt er aber dieser Gluteus medius mit ran.
Der setzt an dem Umdreher und das ist dann der, das ist quasi euer Hüftknochen. Also wir müssen ja unterscheiden zwischen Beckenknochen und Hüftknochen. Mhm. Den könnt ihr auch ertasten. Und zwar, wenn ihr wirklich, also gehen wir wieder von der Seite vom Beckenknochen aus runter.
Ja.
Oder stell dich mal hin und heb mal ein Bein.
Ja,
und
ja.
Das ist ja quasi, also da sitzt
ich auch das
Hüftgelenk. deswegen heißt da großer Umdreher, weil um diesen, also um diesen Punkt quasi dreht dein Oberschenkel.
Ja.
Da ist auch dein Hüftgelenk. Und an diesem Kopf, an dem Oberschenkelkopf quasi, da setzt er oder dahin verläuft er dann.
Genau. So. Und dann kann man sich ja einfach auch vorstellen, wofür er zuständig ist.
Genau, daraus ergibt sich dann die Funktion. Und es ist klar, wenn der jetzt, gehen wir vielleicht nochmal weiter in die Funktion, wenn der auf der einen Seite zu schwach ist und diese Stabilisationsarbeit nicht leisten kann, ne? Mhm. Was passiert dann? Dann wird der quasi zu lang auf einer Seite und dein Becken kippt zu stark in die andere Richtung, also auf der anderen Seite nach unten.
Mhm.
Kannst du dir das vorstellen?
Ja, sehr.
Okay, ja, sehr ist gut. Das heißt, du kennst
ich habe das Problem.
Okay. So, dann weißt du jetzt auch, woher das Problem kommt.
Ja.
Das ist nämlich einfach der Gluteus medius, der nicht auf beiden Seiten gleich stark ist, um dein Becken symmetrisch zu stabilisieren. Also du brauchst den, genau, weil er quasi, er lässt diese Kippbewegung zu, er beendet sie aber auch. Ja. Mhm. Also er kann dein Becken auch wieder dann anheben. Also beim Gehen machst du das ja. Beim Gehen macht dein Becken ja so eine leichte Rechts-Links-Senkbewegung oder so eine, naja, wie so eine, es ist nicht eine liegende Acht, weil es ist ja eine dreidimensionale Bewegung, aber ne, man kann sich wie so eine Rotation mit einer gleichzeitigen Senkbewegung vorstellen.
Mhm.
Und dafür brauchen wir diesen Muskel. Und der ist eben dafür zuständig, dass du quasi nicht, wenn du ein Bein, jetzt machen wir es mal krass, wenn du ein Bein vom Boden hebst, dass nicht, also dass quasi nicht dein Becken total, wenn du jetzt das linke Bein hebst, dass dein Becken nicht total nach links absackt und du zur Seite umfliegst,
Ja.
sondern dass du dein linkes Bein heben kannst und dein Becken trotzdem, also sich zwar absenkt, aber trotzdem weitestgehend waagerecht bleibt oder nahezu
Und
waagerecht.
das ist für dich jetzt so der wichtigste Muskel für diese Beckenbewegung, sage ich jetzt mal, und für dieses Thema Schiefe. Trotzdem darf man ja immer sagen, an einer Bewegung ist ja nie nur ein Muskel beteiligt.
Ja.
Es sind ja immer viele Muskeln, die da zusammenspielen.
Es ist immer ein Zusammenspiel und du hast immer, wenn du an einer Stelle im System eine Störung hast, dann setzt sich das fort. Also da finde ich immer ganz schön, so dieses, da haben wir, also Eckhard Meiners hat da ein schönes Modell dazu und auch, ich glaube, Michael Putz hat dazu auch mal irgendwie ein Modell entwickelt. Und zwar kann man sich das also zum Beispiel als Bootsmast vorstellen, mit so ganz vielen kleinen Fäden, die so ein ganzes System stabilisieren. Und wenn du jetzt da an irgendeinem Faden ein bisschen doll ziehst, dann kommt natürlich dieses ganze Netz, dieses ganze Gleichgewicht durcheinander, ne?
Naja, da kann man sich schon selbst wie so eine Marionette auch vorstellen. Da hängen ja
Genau,
die ganzen
genau.
Fäden auch dran. Das ist
Genau, du ziehst irgendwo ein bisschen doll und so ziehst du an allem auch ein bisschen mit. Also so kann man sich das
ja.
immer ganz gut vorstellen. So, genau. Natürlich ist es nicht die alleinige Ursache und es kann natürlich auch mal sein, wenn jemand wirklich eine Skoliose hat oder hatte mal einen Unfall oder so. Also ich zum Beispiel hatte mal mein rechtes Schlüsselbein gebrochen. Das ist nicht gerade wieder zusammengewachsen, weil das irgendwie keiner so richtig gemerkt hat.
Hey, ich auch.
Guck, so, das bedeutet, du wirst dasselbe Thema haben wie ich. Du wirst immer an deiner seitlichen Stabilität arbeiten müssen und du wirst
Ja.
immer gucken müssen, dass du das ausgleichst, ja.
Ja.
Und das muss ich auch. Also ich habe, wenn ich jetzt, bevor ich mich so intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, wenn ich mir Videos anschaue, wie ich geritten bin, als ich damals schon, ich weiß gar nicht, ob es noch in der Lehre war oder ob ich da schon Bereiterin war, aber ich kann heute, ich würde am liebsten, also ich könnte wirklich die Hände vor die Augen schlagen und mir denken, meine Güte, wieso hat denn dir keiner gesagt, wie schief du sitzt? Man
Ja,
ist natürlich mit sich selber immer kritischer, ist klar, aber es war wirklich ganz eindeutig. Also, es ist der Wahnsinn. Ich konnte gar nicht gerade sitzen und ich saß immer gut auf dem Pferd. Ich habe immer auch tolle Noten bekommen auf Sitz und Einwirkung und also, ja, bin ganz viel gelobt worden dafür, wie toll ich, wie schön ich auf dem Pferd sitze. Und ich dachte auch ganz lange, ich sitze ja total gut. Das habe ich ja, glaube ich, in der allerersten Folge schon mal erzählt.
ja.
Bis ich festgestellt habe, dass es halt zwar schön aussieht, aber dass die Funktionalität irgendwie fehlt. Und da hat einen ganz, ganz großen Anteil halt diese Schiefe gehabt, die ich einfach mitgebracht habe, natürlicherweise. Oder also zum Teil natürlicherweise, zum Teil halt durch diesen Schlüsselbeinbruch und ja, vielleicht noch andere Geschichten. Ich habe mir auch am rechten Bein zum Beispiel also am Fuß die Außenbänder in meiner Jugend ein paar Mal überdehnt. Die sind auch nicht mehr so flexibel, wie sie sein sollten. Also, ne, es gibt ja, es hat ja jeder so Themen.
Ja.
Ne? Alte Verletzungen, die dann einfach das ganze System irgendwie stören. Aber was ich damit sagen will, das sind zwar alles Störungen im System, man kann aber damit arbeiten und man muss nicht dagegen ankämpfen. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ne? Nicht gegen den Körper zu arbeiten, sondern irgendwie mit dem Körper. Man kann damit arbeiten und man kann dann eben trotzdem schaffen, sein gesamtes System so zu stabilisieren, dass es einen nicht mehr negativ beeinflusst auf dem Pferd. Und wenn ich Videos vergleiche von damals und heute, ist es wirklich richtig krass, weil ich damals einfach super schief saß und heute wirklich nahezu symmetrisch dann sitzen kann. Und tatsächlich dadurch, dass ich meine Hüfte gestärkt habe.
Ja.
Also das war wirklich, das war für mich und tatsächlich auch für ganz viele ReiterInnen, die ich begleitet habe, war das der Knackpunkt. Haben wir rumgedoktert an Rumpfstabilität, an Wirbelsäulendrehung und. Ist alles schön, bringt alles Verbesserungen. Aber wirklich der Durchbruch, sage ich jetzt mal, so ganz plakativ, der kam dann, wenn wir an die Hüfte gegangen sind. Wenn wir wirklich daran gegangen sind, erstmal die Beckenposition, die neutrale Beckenposition überhaupt erspüren zu können. Und dann daran gegangen sind, das zu stabilisieren muskulär. Und das geht einfach nur über eine Kräftigung. Ja?
Magst du erzählen, wie man die, also vielleicht ein oder zwei Übungen, wie man das wirklich stabilisieren kann? Kannst du da was
Ja.
schreiben oder ist das zu komplex, zu schwierig?
Also das ist tatsächlich, das wird tatsächlich irgendwie Also natürlich, ich meine, ne, gib es in Google ein, irgendwie Hüfte kräftigen und du findest ganz viele tolle Übungen so. Man muss dann am Ende sehen, welche sind für einen selbst am geeignetsten. Was ich auf jeden Fall raten würde, ist eine Kombination aus beidseitigen und einseitigen Übungen, weil du hast ja ganz oft, wir haben ja gerade schon gesprochen, dieses Absinken des Beckens oder dieses Einknicken in der Hüfte, das entsteht dadurch, dass der Muskel auf einer Seite irgendwie zu schwach ist und seinen Job nicht so richtig macht. Das heißt, du musst natürlich, ja, du solltest beide Seiten auch einzeln trainieren, ne? Um die Seiten anzugleichen. Also das heißt, was total gut ist, ist zum Beispiel eine Kniebeuge, in der du wirklich mit der Hüfte führst. Also das heißt, du klappst die Hüfte nach hinten weg und schiebst sie dann bewusst wieder nach vorne. Du kannst es auch noch gegen den Widerstand von einem Elastikband machen, was du hinter dir befestigst. So, dann hast du noch mal mehr Impact auf die Hüfte. Du kannst Ausfallschritte machen, auch wieder geführt von der Hüfte. Und ganz, ganz, also für mich wirklich ganz, ganz tolle, wichtige Übungen sind so entweder einseitige Kniebeugen, von mir aus auch gerne gestützt, also quasi auf dem Standbein und gestützt von
Ich
der
wollte gerade sagen, wenn du
Zehenspitze.
meinst, wenn du sagst einseitig, dann meinst du auf einem Bein?
Dann meine ich, dass ein Bein die Kniebeuge ausführt und das andere maximal auf der Zehenspitze unterstützt. Du kannst die
Okay.
am Anfang auch machen, indem du dich irgendwo festhältst an einer
Weil ich wollte gerade
Türklinke oder an
sagen,
einer Mauer oder an
das
einem
ist ja
Stuhl oder
schon
so.
sehr anstrengend fürs Standbein.
Und du wirst es wahrscheinlich auch mit einem Bein besser hinkriegen als mit dem anderen. Das kann ich dir auch schon mal verraten. Wenn das noch zu anstrengend ist, weil also einbeinige Kniebeugen sind natürlich wirklich, die sind natürlich wirklich krass anstrengend, dann kannst du auch einen seitlichen Ausfallschritt erstmal machen. Und da wirst du auch feststellen, das geht in eine Richtung total super und in die andere Richtung denkst du, oh, ups, wie soll ich jetzt wieder hochkommen? Ja, also so, das mal grob, aber ich denke, im Detail muss man sowieso immer auch bei demjenigen gucken, welche Seite ist es jetzt und wie äußert sich das konkret? Welche Übungen kennt derjenige auch schon? Was fällt ihm leicht, was fällt ihm nicht so leicht? Wir starten ja auch alle irgendwie auf einem anderen Level. Und der eine, der kann vielleicht wirklich gleich anfangen, einbeinige Kniebeugen zu machen. Und der andere, der muss vielleicht erstmal sich da ganz langsam rantasten, so. Ne? Deswegen finde ich das schwierig, da jetzt irgendwie so Übungen zu geben, die wirklich für alle passen, aber das mal so als Anhaltspunkt.
Genau, ich
Genau.
würde auch
Und
sagen.
ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, das wollen wir hier wirklich nochmal betonen, Hüfte stabilisieren bedeutet wirklich kräftigen. Kräftigen, kräftigen, kräftigen. Und es wird viel zu viel gedehnt. Da wird immer rumgezogen an den Muskeln, dann wird immer vor allem am Hüftbeuger, also da wissen wir, wo der sitzt, oder? Vorne, wenn du dein Bein hebst, das ist der Muskel, den du spürst, wenn du dein Bein nach vorne hebst. Der da dick und präsent wird,
Und der ist
da wird
halt
gern,
super
ganz gerne
schwach
ganz
durchs
viel
Sitzen.
rumgezogen. Ja. Und dann wird vergessen, gleichzeitig die Gesäßmuskulatur zu kräftigen, die aber der Gegenspieler dazu wäre. Und dieser Hüftbeuger, der ist bei uns natürlich ganz oft verkürzt und verspannt oder nicht echt verkürzt, aber auf jeden Fall verspannt, weil wir so viel sitzen. Ne? Da ist der natürlich immer kurz gezogen sozusagen auf Spannung. Und die Gesäßmuskulatur, die ist langgezogen. So kann man sich es vereinfacht vorstellen. Ne? Und dann lässt natürlich dieser Hüftbeuger, der sagt natürlich, nö, ich bleibe aber kurz. Und jetzt kann man hergehen und kann den dehnen. Und dann ist es aber wie mit so ein bisschen wie mit so einem Gummiband. Man zieht dran, man leiert das vielleicht auch ein bisschen aus, aber am Ende zieht sich das halt ganz gerne wieder zusammen. Und das macht der Hüftbeuger auch. Der zieht sich ganz gerne wieder zusammen. Und was du jetzt stattdessen machen kannst, ist deine Gesäßmuskulatur zu kräftigen als Gegenspieler, ganz, ganz wichtig. Die brauchst du nämlich auch tatsächlich, um dein Becken in einer aufrechten Position zu halten, also in einer neutralen Position.
Naja, und dann hast du ja was, was am Hüftbeuger zieht, ne?
Und dann hast du was, genau, wenn du, genau, das hast du schön gesagt, wenn die Gesäßmuskulatur aktiv ist und stärker ist, dann hast du was, was die ganze Zeit ein bisschen an deinem Hüftbeuger zieht. Ne? So, und dann bleibt der auch länger. Und gleichzeitig würde ich immer empfehlen, den Hüftbeuger, auch wenn das jetzt ein bisschen paradox klingt, auch zu kräftigen. Weil, ganz kurz die Begründung, ich glaube, wir haben es auch schon mal gesagt, nur ein Muskel, der stark genug ist, kann auch den kompletten Bewegungsumfang eines Gelenks zulassen. Ja, das kannst du dir so vorstellen, wir haben unser Körper, der hat so eine Art, so einen Schutzmechanismus. Und wenn er jetzt merkt, da ist ein Muskel, der ist eigentlich gar nicht so fit, der ist gar nicht so stark. Und Da will jetzt aber der zugehörige Mensch, der will jetzt sein Gelenk benutzen und will es in die Endposition bringen. Dann sagt dein Körper oder dein Muskel halt, nee, Moment, ich bin mir aber nicht sicher, wenn ich jetzt das zulasse hier in die Endposition, ob ich das noch halten kann.
Ja.
Und dann sagt dein Körper, oh, Moment, nee, dann lasse ich lieber nicht die Endposition zu, weil vielleicht ist das Gelenk dann nicht mehr stabil und dann könnte mir ernsthaft was passieren.
Genau.
Ja? Also ist jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Und da sind wir auch wieder dabei. Ja, Dehnung, Mobilisation, wichtig, dynamische Mobilisation am liebsten, weil man den dann einfach in der Bewegung mobilisiert. Und Dehnen natürlich auch, damit wir nachher nicht irgendwelche verkürzten Muskeln haben. Aber eben nicht ausschließlich, sondern ganz oft geht der Weg wirklich darüber, gerade die Muskeln, die eigentlich verkürzt erscheinen, zu kräftigen, damit sie eben wieder ihren Job machen können und sich auch wieder zu ihrer vollen Länge überhaupt ausdehnen können, weil sie stark genug sind.
Möchtest du noch etwas zum Thema Bauchmuskeln sagen?
Nö.
Ganz einfach nein.
Doch, natürlich. Doch, möchte ich. Also wir haben natürlich auch gerade im Unterbauch und die seitliche Bauchmuskulatur, die auch alle wirklich am Becken ansetzen und die wir brauchen, um das Becken zu stabilisieren. Ja, also gerade, wenn wir jetzt mal gucken, Lendenmuskulatur ist bei vielen Menschen auch wirklich verspannt. Auch viel sitzen, viel stehen, ne, so. Und der Gegenspieler, also die untere Bauchmuskulatur, die ist abgeschwächt, wodurch wir dann ein Becken haben, was gerne so ein bisschen Richtung Hohlkreuzposition kippt. Also auch wieder alles vereinfacht gesagt, ja.
Ja.
Und natürlich brauchst du die Bauchmuskulatur und insbesondere die Unterbauchmuskulatur zum Beispiel jetzt auch wieder als Gegenspieler zum Lendenbereich, der da dann auch wieder daran zieht sozusagen, damit das Becken in eine aufrechte, neutrale Position kommt. So, das ist super wichtig. Und du brauchst natürlich auch die Bauchmuskulatur über die Länge, um dich auf dem Pferd aufzurichten. Und du brauchst auch die seitliche Rumpfmuskulatur, um dich zu stabilisieren auf dem Pferd. Und du brauchst auch eine gewisse Core Strength und die Tiefenmuskulatur fürs Ausbalancieren, fürs Aufrichten, für dein Gleichgewicht. Ganz, ganz dringend. Aber du kannst an deinem Rumpf so viel rumtrainieren, wie du willst. Wenn du in der Hüfte nicht die Stärke hast, das zuzulassen, dass dein Becken und dein Hüftgelenk sich den Pf Bewegungen des Pferderückens anpasst, dann kannst du oben an deinem Rumpf rumtrainieren, an deinem Bauch rumtrainieren, wie du willst, dann wirst du keine nachhaltige Verbesserung haben.
Ja.
Ne? So, deswegen habe ich gesagt, ich will nicht über die Bauchmuskulatur sprechen, weil die
Ja.
wird meiner Meinung nach einfach viel zu viel trainiert in der
Ja, aber darum ging es ja
Reiter-Fitness-Welt.
nochmal, ne? Wir hatten da die letzten Tage so ein paar Begegnungen, wo wir dann so dachten, na.
Ja. Ja, also genau. Es ist wichtig, es ist natürlich wichtig, weil ohne Rumpfmuskulatur, ohne Bauchmuskulatur würdest du da halt auf dem Pferd hängen und könntest dich nicht groß machen. Keine Frage. Aber für mich wichtiger und wirklich der erste Schritt ist einfach. Die Hüfte ist dieser, gerade dieser Gluteus medius, ist eine starke, wirklich eine starke Hüfte, weil eine starke Hüfte ist dann auch mobil, die kann sich auch gut bewegen, die ist auch flexibel, die kann flexibel sein. Und darauf aufbauend dann die Rumpfstabilität. Und die trainierst du halt ganz oft tatsächlich bei solchen Übungen auch schon ein bisschen mit.
Ja.
Und vielleicht, wenn wir jetzt schon bei der Rumpfmuskulatur sind, auch nochmal ganz kurz die Bemerkung. Bitte keine Sit-ups mehr machen, streicht es aus eurem Repertoire, macht es einfach nicht, auch keine Crunches und was es da sonst noch für alle schöne Übungen gibt, wo man sich so klein macht. Erstmal machst du deine Bauchmuskulatur dadurch dick, also die kommt da nach vorne, es ist einfach nicht möglich, die wirklich flach zu halten dabei. Das ist halt, also jetzt vielleicht einfach eine optische Geschichte, aber es gibt auch eine funktionale Geschichte. Wenn du die Bauchmuskulatur immer zusammen ziehst, dann trainierst du die im Grunde halt kurz. Und wir wollen als Reiter keine kurze Bauchmuskulatur. Ne? Wir wollen uns ja aufrichten. So,
Ja.
deswegen ist es schöner, besser, zweckdienlicher, die Bauchmuskulatur, die Rumpfmuskulatur über die Länge zu trainieren. Aber das nur ganz kurz am Rande. Ich glaube, da gehen wir bestimmt auch noch mal irgendwann drauf ein. Wir sind ja heute beim Thema Schiefe. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen verlassen, wobei das ja alles auch darauf einzahlt. Ne?
Ja, stimmt.
Vielleicht noch ein Wort dazu. Schiefe kann natürlich auch tatsächlich mit dem Gleichgewicht zu tun haben. Also es kann auch mal sein, dass wir also quasi eine Störung im Gleichgewichtsempfinden haben. Dass einfach, ne, dass uns irgendein Teil der Balance fehlt oder eine Seite schlechter ausbalanciert ist. So, das kann ich dann schon mal schnell verbessern, durch so neuroathletische Übungen, also solche Geschichten zum Beispiel über Augenbewegungen, solche Sachen, wo ich einfach das Gleichgewichtsorgan quasi einmal anschmeiße, einmal ankurble, einmal anspreche und sage, hey, hier, du hast jetzt einen Job. Und Gleichgewicht hat aber natürlich auch immer mit der tiefen Muskulatur zu tun, ne? Weil wenn wir ins Gleichgewicht gehen, also in die Balance gehen, dann muss unsere tiefe Muskulatur reflektorisch arbeiten. Reflektorisch bedeutet, für diejenigen, die das jetzt noch nicht so gehört haben, bedeutet, dass du die nicht bewusst ansteuerst, also dass du der nicht sagst, so, liebe tiefe Muskulatur, jetzt arbeite mal hier, jetzt arbeite mal dort, jetzt mach mal dies, mach mal jenes, sondern dass die einfach von sich aus anspringt. Also reflektorisch wie ein Reflex, ja, die reagiert einfach auf die Gleichgewichtssituation, auf die Balance-Situation.
Ja.
Das kannst du nicht bewusst ansteuern, das passiert. Und das kannst du natürlich auch wiederum trainieren, ne? Da kannst du natürlich dann zum Beispiel eine Standwaage machen, gerne mit Gewicht sogar, oder gegen einen Zug von einem Elastikband, eine Standwaage auf einem unebenen, unsicheren Untergrund. Das macht das Ganze noch ein bisschen komplexer, aber natürlich auch effektiver. Aber auch da tasten wir uns natürlich langsam ran.
Übrigens auch eine gute Übung für die Pferde. Nimmt einfach diese IKEA-Turnmatten.
Siehst du, diese Balance-Pads, ne? Genau.
Genau, ja. Also Balance-Pads sind dann ja immer gleich teuer, weil das ist ja quasi fürs Pferd. Und tatsächlich cooler sind diese Matten von IKEA, die du so ausklappen kannst. Dann kannst du sie nämlich auch mit allen Vieren draufstellen.
Ah ja, cool.
Kannst sie zusammenklappen und mit zwei Beinen draufstellen. Und es ist fürs Pferd so ein bisschen optisch auch einfacher, da drauf zu kommen, weil es größer ist. Du kannst trotzdem natürlich auch mit einem Bein nur arbeiten, weil du sie dir ja auch wegschieben und hin und her falten kannst.
Ja, cooler
und
Tipp.
Die ist halt echt cool, weil du unterschiedliche Höhen einarbeiten kannst.
Cooler Tipp. Richtig. Schau gut. Mal, Mensch, da hauen wir heute aber auch Materialtipps raus, ne?
Gab es wohl letztens auch bei Aldi, das gute Ding.
Siehst du? Cool. Ja. Ich habe nämlich noch, also ich habe mir tatsächlich solche Balance-Pads bestellt, aber auch welche für den Menschen, also nicht fürs Pferd, sondern ich habe die auf Amazon irgendwie hier für günstig gekauft und die tun es für mich auch total gut. Aber ich habe nur zwei, das heißt, ich kann immer nur mit zwei Beinen da drauf, also nicht ich, sondern
Stella. Ich wollte gerade sagen, wenn du sie für dich gekauft hast, ist es ja auch okay, aber...
ist ja kein Problem, ne? Ich habe ja auch nicht mehr als zwei Beine.
Genau, und fürs Pferd finde ich es nämlich schön, wenn sie auch mal mit allen Vieren, dass man einfach mal auch gucken kann, was machen die da draus. Und ich habe ja mit meiner Größeren, mit der Belle, also körperlich größer, aber vom Alter her jünger, die ist sehr instabil in sich. Und das ist ja auch so ein modernes Problem, dass die Pferde sehr instabil und ahlig sind. Und ich mache das tatsächlich, dass ich die beim Putzen da drauf stelle. Und ja, das funktioniert sehr gut.
Also für Stella hat das auch wirklich einen tollen Effekt. Ja, muss ich wirklich sagen, habe ich mit ihr auch immer, also jetzt in der Trächtigkeit nicht, ne, aber habe ich mit ihr sonst auch immer gemacht.
Ja.
Ja, einfach das Gefühl, das ist sowas, ja, es ist die reflektorisch arbeitende Tiefenmuskulatur, an die kommst du halt sonst mit Training ganz, ganz schlecht ran.
Genau, und es sieht immer so nach wenig aus, aber manchmal ist weniger eben auch mehr.
Absolut. Train smart, not hard.
Ja, gilt für die Arbeit auch.
Ja, also ich finde, ist wirklich auch ein Grundsatz im Training, den ich inzwischen verfolge, früher nicht. Früher habe ich mich wirklich gegeißelt und also ja, wirklich hart trainiert, je mehr, desto besser. Und heute bin ich echt eher der Meinung, nee, du musst halt die richtigen Sachen trainieren und dafür halt nicht so viel und nicht so hart. Ist doch viel sinnvoller irgendwie, ne? Ja. Soll ja auch noch Freude machen irgendwie. Nochmal ganz kurz zum Gleichgewicht. Ist genau ein Thema der tiefen Muskulatur. Oft hast du aber auch, und jetzt schließt sich auch wieder der Kreis zu der Schiefe und auch zeigt wieder so ein bisschen die Komplexität des Ganzen. Also man kann das ja oft auch gar nicht nur an einer Ursache festmachen. Du hast halt bei, wenn du zum Beispiel eine Schiefe hast, also du hast jetzt, wir gehen wieder zurück zu unserem lieben Gluteus Medius, du hast jetzt den auf einer Seite ein bisschen abgeschwächt. Dementsprechend hast du das Thema, dass sich dein Becken in eine Richtung irgendwie mehr absenkt als in die andere. Ja,
mhm.
Dann hast du oft auf der Seite, wo der Gluteus Medius halt schwach ist, auch ein schlechteres Gleichgewicht. Also kannst schlechter die Balance halten, wenn du da zum Beispiel...
Weil er dich nicht wieder aufrichtet sozusagen.
Weil der natürlich auch, wenn du jetzt in die Standwaage gehst, muss er natürlich auch mithelfen, ne?
Ja.
So. Also ich will das jetzt nicht alles an einem Muskel festmachen. Ich wollte damit nur zeigen, wenn du eine Schiefe hast und ein Thema hast mit dem Einknicken in der Hüfte, so und mit einem Becken, was sich ein bisschen verdreht oder verschiebt, ein Thema, dann hast du oft auch auf der Seite eben, wo die Muskulatur eigentlich zu schwach ist, auch ein schwächeres Gleichgewicht.
Ja, okay.
Macht Sinn, oder?
Ja. Ja,
So,
ja.
und das heißt wieder, wir können nicht nur an einer Stellschraube drehen, also es ist nicht so, du kannst nicht sagen, ne, du musst nur dies machen, du musst nur diese Übung machen, oder es gilt für alle, ihr müsst nur die drei Übungen machen und dann habt ihr alle eure Probleme gelöst. Das ist so nicht, sondern es ist immer ein komplexes Zusammenspiel aus vielen.
Ja, genau. Das ist ja auch die Gymnastizierung vom Pferd, heißt ja auch nicht, wir fangen jetzt an, ne? Wenn das Pferd auf einer Seite schief ist, nur die eine Seite zu trainieren, das ist es nicht. Wir wollen die Pferde immer gleichmäßig trainieren und so sollten wir natürlich auch gleichmäßig und regelmäßig trainieren.
Ja.
Aber man darf halt mal gucken, wo liegt der Fokus und ist das denn so richtig?
Ja, und genau, weil du das jetzt gerade noch ansprichst, es ist ja auch so ein bisschen verführerisch zu sagen, also meine rechte Seite, die ist schwächer, jetzt trainiere ich nur noch meine rechte Seite. bitte auch nicht. Ja. Sondern, also das hat auch wieder mehrere Gründe, ne? Weil du willst ja, also du willst ja dann auch nicht nur die eine Seite trainieren, die andere, die darf ja auch ruhig ein bisschen Zuwendung bekommen. Und also gleichzeitig willst du nicht plötzlich eine besser trainierte rechte Seite bekommen.
Ja.
Und ein anderer Aspekt ist auch noch, du kannst halt auch, also unser Körper, unser Gehirn ist ja auch so clever, das kann sich ja auch von der einen Seite quasi Bewegungsmuster auf die andere Seite zum Teil übertragen und merken. Also
genau.
Sprich, wenn du im Training jetzt eine Übung machst, die dir irgendwie schwer fällt auf einer Seite, dann mach die gerne immer erst auf der Seite, auf der du sie besser kannst. Ja? Dann hast du da schon mal ein Erfolgserlebnis, dann hast du da schon mal eine neuronale Bahn verbreitert, geschaffen, wie auch immer, weil darüber lernen wir ja. Und dann mach sie auf der Seite, auf der sie dir schwerer fällt. Ja?
Beim Pferd und ja genauso. Das
genau,
wird
ich
ja
wollte
genauso
dann gerade noch
machen.
Den Bogen zum Pferd schlagen.
Wir
man
fangen
kann
auf der
nämlich
besseren
quasi,
Seite an und nehmen es damit rüber, ne?
So, man kann den Erfolg von der guten Seite quasi mitnehmen auf die schlechte Seite.
Ja.
Ne?
Und manchmal hilft es auch, auf der schlechteren Seite, also beim Pferd jetzt geritten, also mein Pferd läuft besser links rum, dann mach doch linke Hand, aber in Rechtsstellung. So, ne? Wenn das Pferd das, also kann man einfach mal ausprobieren, weil
ja.
Dann kann man schneller wieder zurück. Und dann probiert man es nochmal wieder in Konter und so weiter. Also es fällt dem Pferd dann halt auch einfach manchmal leichter.
Du gehst halt einen kleineren Schritt, als wenn du gleich, ne, wenn du sagst, jetzt geh rechte Hand und in Rechtsstellung. Dann sagst
ja.
du halt, okay, alles klar, du läufst halt lieber links rum, dann lauf doch links rum, aber bitte gib mir doch mal eine Rechtsstellung. So.
Genau.
Ja. Ja. Und also genau, beim Menschen wirklich auch. Also bitte nicht nur die schlechtere Seite trainieren, aber natürlich auch nicht die bessere Seite immer nur auf der Schokoladenseite irgendwie trainieren, weil es dir da leichter fällt.
Ja.
Auch nicht gut, sondern schon ausgleichen. Aber wie gesagt, gerne mit der Seite anfangen, die dir leichter fällt. Also nicht so nach dem Motto, oh, ich mache erst die, auf der es schwieriger ist, dann habe ich das hinter mir. Das ist gar nicht so förderlich, sondern wirklich gerne die Seite erst machen, wo du die Übung gut beherrschst, weil auch dadurch speicherst du ein Bewegungsmuster ab und das kannst du dann übertragen auf deine schlechtere Seite.
Ja, und nochmal zum Pferd hin, genauso wenn man auf der schlechteren Seite ist, also das Pferd läuft jetzt rechts rum, hat aber Probleme mit der Rechtsstellung, dann geh halt in Konterstellung erstmal. Das fällt dem Pferd dann auch schwer und dann kommt es einfacher wieder in die richtige Stellung und Biegung rein. Also auch das
Genau.
mal genau umgekehrt, kann man halt ausprobieren, was jetzt bei seinem Pferd einfach gerade besser funktioniert. Ich glaube, Konterstellung ist manchmal echt unterschätzt und es ist so einfach zu reiten für jedermann, ne?
Wird ganz wenig irgendwie geritten, ja. Ich weiß auch gar nicht, warum.
Ja, bei mir nicht, aber ja.
Ja gut, aber wir reden ja jetzt nicht nur über dein Training, wir reden ja jetzt mal
über alles.
Was man so sieht.
Genau.
So. Ist ja auch immer nur unser persönlicher Eindruck. Das kann ja anderswo auch irgendwie ganz anders wahrgenommen werden, ne?
Genau, weil wir uns ja auch in unserer Blase bewegen. Das ist ja
So
auch in
ist
Ordnung. So, ich würde sagen, wir haben extrem viel abgefrühstückt.
Ich glaube auch, es fehlt bestimmt auch noch extrem viel, weil ich habe irgendwie das Gefühl, auch noch gar nicht alles gesagt zu haben.
Nee, aber man kann ja auch nicht in einer Podcast-Folge alles sagen, darum geht
nee.
Es ja gar nicht. Und ich glaube, wir müssen an Malus Geduldsfaden ran und auch an die Länge der Folge ran.
Also Malu, die macht sich jetzt gerade schon wieder schlafbereit.
Ach, die ist ja unglaublich.
Es ist
Vielleicht
echt
fangen
unglaublich.
Wir nächstes Mal an, wenn sie nicht schläft.
So, die war jetzt genau für die Podcast-Folge wach einfach und jetzt schläft sie wieder. Naja, gut. So ist es manchmal. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, es gibt wirklich noch ganz viel zu sagen. Wenn ihr das Gefühl habt, es gibt noch einen Aspekt, der euch wahnsinnig interessiert und über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, dann schreibt uns das gerne.
Ja.
Ich muss auch gestehen, ich habe mich jetzt aus Gründen, also wir warten ja hier immer noch, können wir vielleicht auch nochmal sagen, auf Stellas Fohlen. Also seit, so, heute ist Tag 11, an dem ich warte. Sie ist wirklich, sie ist gut drüber über den Stichtag. Sie hat seit dem Wochenende immer wieder Harztropfen. Ihr lief auch schon mal die Milch wohl die Hinterbeine runter. Und dann dachten wir im Stall schon, jetzt geht's endlich los. Dann hat sie das Ganze wieder eingestellt und es ging noch lange nicht los. Also wir warten hier, wir warten, wir warten,
ja,
wir warten.
Ich würde an Stellas Stelle auch warten, es ist viel zu kalt.
Bei dem Wetter, ich habe heute Morgen auch aus dem Fenster geschaut und gedacht, na klar, die heute Nacht
da willst geholt, du auch keinen
Fohlen natürlich haben, nicht. Ey. Es ist ja windig, es ist nass, es ist eklig, also klar.
Ja.
Aber genau, also ich bin hier, habe unruhige Nächte und dann habe ich hier so ein kleines Baby, was zurzeit auch nicht mehr so richtig viel vom Schlafen hält. Dementsprechend habe ich das jetzt nicht so strukturiert vorbereitet, wie ich es gerne gemacht hätte.
Nächstes Mal wieder.
Wenn nächstes Mal wieder.
So,
genau, wenn sich hier bei uns alles ein bisschen beruhigt hat, dann kommen die Folgen auch wieder ein bisschen, also von meiner Seite strukturiert, auch von deiner Seite war es ja sehr strukturiert. Genau. Also, und sorry an alle, die lieber strukturierteres Wissen gehabt hätten. Habe ich heute nicht liefern können. Ja.
Wir liefern nochmal nach im Post, dass man wirklich nochmal sieht, welcher Muskel, worüber reden Sie da eigentlich? Wir haben jetzt über ein paar Muskeln gesprochen und da kann man bestimmt auch nochmal in der Kürze sagen, welcher Muskel für was zuständig ist und wie man ihn am besten trainieren könnte.
Das ist eine super Idee. Da machen wir einfach nochmal einen kurzen Überblick auch genau über die Muskelgruppen, die wir jetzt heute angesprochen haben, gerade die so irgendwie sich rund ums Becken da befinden. Da machen wir nochmal was dazu. Genau.
Genau. Und bis dahin sagen wir, immer schön flexibel bleiben.
Yes.
Mit den Sattelbäumen, mit den Sätteln und auch im Sitz. Und hoffentlich eure Pferde auch.
Und dann. Und werdet zum Kind im Alltag.
So ja,
bisschen,
genau.
Ein bisschen zumindest.
Na, ihr Kind mal ein bisschen rauslassen, ja.
Ja, tut auch gut. Ist auch, macht auch wirklich Spaß. Also.
Genau. Guti, dann, ich drücke die Daumen, dass das Fohlen bald kommt.
Ah. Ja, das wäre schön. Es wäre auch schön, wir sind ja jetzt immer noch in dieser Woche, ich habe ja schon vorhin gesagt, zwei Tage nur dazwischen, wir sind in dieser Woche zwischen den Wochenenden für mich, zwischen den Seminarwochenenden.
Mhm.
Letztes Wochenende Emotionscoaching-Fortbildung, dieses Wochenende wieder Emotionscoaching-Fortbildung. Ich hoffe einfach, dass Della sich nicht einfallen lässt, am Wochenende irgendwann tagsüber ihr Fohlen zu bekommen.
Meist ja nicht, ne?
Meistens nicht, aber ich meine, ich weiß nicht, bei Della weiß man nicht.
Nee, weiß man ja auch nicht, weil es ja das erste Fohlen ist. Das kommt ja auch noch
so,
dazu, ne? So, sie genau. Ist sowieso schon speziell und jetzt ist auch noch das erste Fohlen. Das heißt, man kann nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen.
Nee, kann man überhaupt nicht. Ich hoffe einfach, dass sie es irgendwann in der Nacht macht, sodass ich dann auch Zeit habe, hinzufahren.
Genau.
Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder mit Thema wissen wir noch nicht.
Ne? Mit Thema wissen wir noch nicht. Für Vorschläge sind wir immer offen.
Genau.
Und jetzt wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, wann immer ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal.
Schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns auf nächstes Mal.
Genau, bis dahin.
Tschö. Stopp, bevor du jetzt mit diesen Tipps aufs Pferd steigst, hier noch eine Info und eine Bitte von uns. Alle weiteren Infos zur Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn du mehr von uns willst, dann findest du uns auf Instagram unter katrin_bösen oder Sattelheldin und unter Feel Love Ride.
Schau da gerne vorbei, folge uns auf Instagram und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und im Zweifel auch mal zu kommentieren, was deine Wünsche an Themen wären.
Wir freuen uns. Dankeschön.
Tschüss.